Im Alten Testament ist ja sehr spannend. Da gibt es sehr viele große Männer und große Frauen. Mehr Männer natürlich im Alten Testament wie jetzt Frauen, wissen wir. Liegt an der ganzen Kultur, die damals geherrscht hat. Man kann viel lernen von diesen Personen. Von Mose zum Beispiel kann man lernen, wie es, was es heißt, Verantwortung zu tragen und Verantwortung zu teilen. Ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wie wir miteinander unterwegs sind. Von Abraham kann man lernen, was es heißt, Gott zu vertrauen, Gott zu gehorchen. Als Beispiel. Von Jakob können wir viel lernen. Vielleicht die Jungen, aber die Alten auch. Die Älteren, Entschuldigung, die Älteren auch. Ja, um seine Liebe zu kämpfen. Das ist so eine Sache, die wir beim Jakob lernen können. Ja, 7 Jahre hat er gekämpft für seine Frau und dann musste er nochmal 7 dranhängen für seine liebe Frau. Aber eine Person im Alten Testament, da ist es ein bisschen schwierig, was man wirklich lernen kann. Und das ist die Person Josef. Für die, die jetzt gucken wollen, was das rechts bedeutet, ja, rechts, also nicht die ganze Predigt überlegt, was hat der denn hier rechts hingemacht, ja, das wäre schade. Ja, das Weiße bedeutet Jesus und das Schwarze bedeutet Josef. Ja, wenn du die Buchstaben runterlässt, das sieht man. Denn wer Josef verstehen will, wer Josef ein Stück weit wahrnehmen will, was da passiert in der Geschichte Josef, da ist so viel, was für uns unklar ist. Wie kann Gott sowas zulassen? Wie kann Gott das so machen? Wie können die Menschen dazu agieren? Wie kann Gott da nicht eingreifen? Diese Josef-Geschichte, menschlich gesprochen, auch von unserer Erwartungshaltung auf Gott gegenüber, da läuft manches schief, da ist manches irgendwie nicht in Ordnung. Ja, aber Josef muss man sehen in den Augen von Jesus. Josef kann man nur verstehen, wenn man Jesus kennt und wenn man Jesus in seiner Geschichte wahrnimmt. Und dann plötzlich wird die Geschichte des Josef eine Vorerzählung, eine Geschichte, die letztlich auf das hindeutet, was einmal kommen soll in Jesus Christus. Und das wollen wir uns heute ein Stück weit anschauen, oder die nächsten Wochen, wenn ich da bin, ein Stück weit anschauen. Wir haben 4 Predigten über den Josef und heute ist es die erste. Und ich beginne mit Kapitel 37. Ich lese nur das dicke Druckte, das andere kommt später in der Predigt. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Und am Ende noch, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Die Geschichte beginnt schon schwierig. Da gibt es einen Vater. Und dieser Vater hatte viele Söhne, also viele Kinder. In dem Fall, die Söhne sind erwähnt, ich weiß gar nicht, ob er noch Töchter hatte. Aber jedenfalls, die Söhne sind die Entscheidenden in dem Fall. Er hatte Söhne. Und er hatte verschiedene Söhne von verschiedenen Frauen. Da gab es die Lea und da gab es die Sklavinnen der jeweiligen Frauen. Und da gab es am Ende auch noch die Söhne der Rahel, seiner Lieblingsfrau, die er ja umkämpft hatte, wo er 14 Jahre warten musste, dass er sie heiraten durfte. Genau. Und Josef war einer, der erste Sohn seiner Lieblingsfrau. Und wie es im Text steht, auch noch geschenkt in einem hohen Alter, wo letztlich gar nicht mehr zu erwarten war, dass er noch Kinder bekommt von seiner Lieblingsfrau, für die er letztlich ja alles eingesetzt hatte. Schon allein das ist eine Herausforderung für uns. Ja, diese vielen Frauen im Alten Testament. Das ist jetzt mit Sicherheit nichts, was wir jetzt lernen müssen im Alten Testament, dass wir viele Frauen haben sollten. Ja, dass wir glücklich sein können, wenn wir viele Frauen haben. Ja, ich glaube, da haben wir eine andere Auslegung von der Bibel. Und ich würde gehen nach dem, was auch in anderen Stellen steht. Gott hat es ein Stück weit zugelassen im Alten Testament, dass das so gehandhabt wurde. Aber es war nie das Ideal, es war nie der Wille, es war nie der Wunsch Gottes, dass die Männer in der damaligen Zeit so viele Frauen hatten. Aber es ist geschehen, Gott hat es zugelassen und da war es. Ja, also, der Jakob hatte die Lea und die Lea schenkte ihm einen Sohn nach dem anderen. Ja, und dann hatte er auch noch die Rahel und die war irgendwie, da hat es nicht geklappt. Da kam kein Kind. Und dann hat man das gemacht, was früher so üblich war. Die Frauen hatten dann ihre Mägde mehr oder weniger dem Mann zur Verfügung gestellt, dass wenigstens ein Nachwuchs gezeugt werden kann, dass für die Rente gesorgt wurde. Das ist ja letztlich der Hintergrund dabei. Und die Rahel gibt dann ihre Magd dem Mann zum Beischlaf und dann kommt dann dort die Kinder. Ja, und dann wird die Lea neidisch und sagt, das kann doch wohl nicht sein. Da gibt sie auch noch ihm die Magd und da gibt's da auch noch mal ein paar Jungs. Ja, und dann schenkt Gott am ganz zum Schluss, wenn alles schon scheinbar zu Ende ist und der Mann gar nicht mehr letztlich fruchtbar sein kann, das ist ganz fast unmöglich gewesen. Und dann kommt dann noch, dass die Rahel dann auch noch einen Sohn gebiert und das ist dann der Josef und später kommt dann noch der Benjamin. Deswegen kann man ein Stück weit nachvollziehen, dass das ein besonderes Kind war. Das kann man nachvollziehen. Also schwierig nachzuvollziehen ist, dass dieser Jakob diesen einen Sohn besonders geliebt hat. Und das wird im Text ja eindeutig formuliert. Dass er ihn bevorzugt hat. Auch das ist wahrscheinlich was, was wir nicht unbedingt nachmachen sollten. Kinder in dieser Art und Weise bevorzugen, herausheben aus der Menge der Kinder oder der Kinder, die ich habe. Gott hat uns Kinder geschenkt und wir sollten unsere Kinder einigermaßen gleich behandeln. Obwohl man auch sagen muss, wenn ich alle meine Kinder gleich behandle, behandle ich nicht alle Kinder gleich. Wenn ihr wissen wollt, was dieser Spruch heißt, kommt nach der Predigt auf mich zu. Ja, wenn ich alle Kinder gleich behandle, behandle ich nicht alle Kinder gleich. Aber das ist ja unabhängig, das ist ein pädagogisches Philosophikum vielleicht, wo man drüber nachdenken müsste. Aber grundsätzlich würde ich als jedem Elternteil würde ich sagen, nee, passt bitte auf. Das ist nicht das Richtige. Ja, wenn man einen Sohn bevorzugt und wenn man ihn dann noch so bevorzugt, wie wir hier es in der Geschichte haben, dass es also deutlich wird nach allen, nach außen, nicht nur in der Familie, sogar außerhalb der Familie. Ja, alle laufen in den normalen Kleidern rum und die waren wahrscheinlich damals so in Juteart oder in Fellart, bräunlich. Ja, so in dieser Art und Weise stelle ich mir das vor. Und dann kam einer, ja, und der hatte dann seinen farbigen Rock an. Ja, also nicht nur, ja, dass der Papa dem Sohn ab und zu mal was zugesteckt hat, weil das halt sein Lieblingssohn ist von seiner Lieblingsfrau, sondern er hat es noch deutlich gemacht, klar und eindeutig, das ist mein geliebtes Kind. Auch das ist wahrscheinlich nicht zu überlernen oder wir sollten vielleicht an der Stelle lernen, dass wir es nicht tun sollten als Eltern, wenn man die Folge der Geschichte dann wahrnimmt, was dann daraus passiert ist. Und gleichzeitig, das ist mein geliebtes Kind oder mein geliebter Sohn, hat später noch einmal jemand gesagt. Gott der Vater zu Jesus Christus. Ich liebe alle meine Kinder und da gehören ja alle Nachfolger dazu und wir sind ja alle Kinder Gottes. Aber diese eine, dieser erstgeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, ist der geliebte, einzigartig geliebte Sohn des Vaters im Himmel. Aber die Geschichte geht, wie zu erwarten ist, weiter. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Es geschah das, was zu erwarten war. Diese besondere Liebe des Vaters zu seinem Sohn Josef wurde nicht von allen unterstützt und wurde nicht von allen gut geheißen, und es kam Neid in der Familie auf. Die Brüder haben sich nicht gefreut darüber, dass sie alle in Braun und Grau darum laufen mussten und dass der eine Sohn im Grunde rotes, schönes Kleid anhatte oder ein farbiges Kleid anhatte. Die haben sich wahrscheinlich auch nicht gefreut, dass sie unterwegs waren, die Ziegen und die Kamele und was weiß ich zu hüten. Und der Josef zu Hause beim Papa war und ab und zu mal vorbeikam, um zu schauen, wie es denn den armen Hirten auf dem Feld gerade ging. Und dann noch erleben mussten, dass dann dieser Lieblingssohn nach Hause ging und auch noch petzte. Also das ist Worst Case, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, also schlimmer kann man die Situation sich gar nicht vorstellen. Der geliebte Sohn wird von seinen Lieben gehasst. Er wird nicht anerkannt. Es wird nicht wahrgenommen, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass es schon ein besonderes Kind war, ein besonderes Geschenk Gottes, dass man es auch wahrnehmen konnte, sondern sie empfanden das nicht fair. Das war nicht in Ordnung, das konnte so nicht sein. Und nicht der Papa hat den Hass abbekommen, sondern der Sohn hat den Hass abbekommen. Menschlich, ganz normal. Auch das wiederum kann man erklären, aber lernen dazu kann man vielleicht nicht viel. Ich kann ja kaum den Kindern sagen, ja, wenn eure Eltern diese Fehler machen und irgendeiner von deinen Geschwistern bevorzugt wird, dann darfst du nicht so sein wie die Brüder von Josef. Das ist schwierig. Ja, also das ist sehr, sehr schwierig. Das ist ein Stück weit ein normales Verhalten. Und trotzdem, wenn wir die Brücke schlagen wieder zu Jesus, Jesus, der einzigartige, der besondere Sohn des Vaters, neben all seinen Kindern, die er hat. Er ist der eingeborene Sohn. Er wird gehasst. Und gerade am Anfang am meisten gehasst von denen, die ihn lieben sollten. Von denen, die nahe dran sind, sagt der Paulus, das später dann im Neuen Testament. Die hassen ihn, denn das kann es ja nicht sein. Das war ja anders gedacht. Das sollte doch anders aussehen. Und nicht in dieser Art und Weise kann doch keine Familiennachfolge gelebt werden. Aber der Josef hört damit nicht auf. Der Josef setzt noch einen drauf, dass es letztlich nur noch schlimmer kommen werden kann. Und Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt, und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Was passiert hier? Josef erlebt, dass er einen Traum hat. Man könnte es anders formulieren. Gott spricht durch einen Traum zu diesem jungen Mann. Er war ja gar nicht so alt. Und dieser junge Mann erkannte die Führung, das Leben, die Zukunft, das Wirken Gottes in seinem Leben und in dem Leben der Gesellschaft, der Familie, der Zukunft. Und er hörte genau hin. Und er redete darüber. Er redete darüber, was Gott ihm gesagt hatte, was Gott ihm gezeigt hatte. Na, dann kommt die Geschichte mit den Gaben. Diese Gaben, die sich beugen, ja, diese Jüngeren, die es nicht wissen, ja, die haben das Getreide unten abgeschnitten, haben es dann in der Mitte zusammengebunden, ja, und haben es aufs Feld gestellt. Das waren die sogenannten Garben. Ja, und die mussten dann sind auf dem Feld getrocknet worden. Das die Körner. Und dann wurden die Garben nach Hause transportiert und dann wurde das zu Hause gedroschen. Also etwas anders, wie bei uns das zurzeit gemacht wird mit dem Mähdrescher, wo im Grunde es auf dem Feld gedroschen wird. Ja, also das ist anders. Das ist also das Bild. Ja, also diese Gaben verneigen sich vor ihm. Ja, und auch das ist scheinbar noch nicht genug. Gott zeigt ihm dann auch noch, dass selbst der Mond und die Sonne und alle sich vor ihm verbeugen. Und das ist selbst für den Vater zu viel. Selbst der Vater kann das nicht einordnen. Der Vater kann das nicht verstehen. Jakob kann es nicht denken, dass sowas passieren sollte und was das bedeuten könnte. Wir kennen alle die Geschichte vom Josef. Spannend, dass selbst in der Geschichte vom Josef das nachher ja mehr oder weniger Wirklichkeit wird. Dass sie alle kommen und sich vor Josef verneigen. Selbst der Vater kommt und verneigt sich vor Josef. Selbst alle, die man denken kann in der ganzen Familie, müssen letztlich die Erhabenheit, das Besondere, die Wirklichkeit, die Realität dieses Josef erkennen. Was kann ich davon lernen? Auch das ist wieder eine Herausforderung für uns. Und trotzdem glaube ich, an der Stelle können wir was davon lernen. Wir können lernen davon, den Mut zu haben, das, was Gott uns aufgetragen hat, das, was Gott uns sagt, zu sagen, zu bezeugen, den Mund aufzumachen. Das Richtige zu sagen, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, es ist der falsche Ort. Ich glaube, da sind wir herausgefordert. Ich habe mich in die Situation eines Josef hineingedacht. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht hättest du das verschwiegen. Ja, wenn Gott das macht, dann soll er es ja machen, ist ja recht. Ich muss es ja niemand gerade jetzt hier vorlegen. Ich muss es ja niemand sagen. Ich muss es ja nicht im Grunde rausposaunen. Ja, wenn Gott das erführt, dann wird es am Ende so sein. Warum muss ich jetzt im Grunde das sagen, wo ich genau weiß, was die Konsequenz von dem ist? Und die Konsequenz war ja klar, er war ja vorher schon nicht geliebt. Er war ja schon dieser Besondere, dieser mit dem roten Kleid, der beneidet wurde. Und dann noch das drauf, das muss jetzt wirklich nicht sein. Wäre nicht klüger gewesen, dass der Josef geschwiegen hätte und einfach es für sich behalten hätte und Gottes Weg einfach akzeptiert hätte? Und dann wäre es ja genauso gekommen. Ich glaube, an der Stelle sind wir herausgefordert. Dass, wenn Gott spricht, dass wir den Mut haben, den Mund aufzumachen. Den Mut haben, etwas zu sagen. Auch wenn wir Konsequenzen erwarten müssen, werden. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie redet Gott mit mir heute? Vielleicht mit dem einen anderen, wirklich mit dem Traum. Ist das alles möglich? Ich will es nicht sagen, es ist nicht möglich. Aber ich glaube, in der Mehrzahl wird Gott durch sein Wort zu uns reden heute. Das ist der normalere Weg, der häufigere Weg. Damit sind die anderen nicht ausgeschlossen. Und wir wissen, wir sind getroffen, wir sind angesprochen. Gott redet eindeutig zu uns. Und wir tun, als hätten wir es nicht gehört. Wir verschweigen es. Wir reden nicht darüber. Vielleicht sogar manchmal so, dass wir es gar nicht hören wollen. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, wir haben es gehört, wir haben es wahrgenommen und wir waren offen durch die Wirkung des Heiligen Geistes und Gott hat wirklich unser Herz geöffnet und wir haben wirklich gespürt, das ist das Wort für die Zeit, für den Moment, für uns. Also, ich weiß, Gott hat geredet und dann schweige ich. Ich habe den Mut nicht. Ich sage nichts, weil ich die Konsequenzen befürchte. Weil ich weiß, was mein Arbeitskollege dann zu mir sagt oder von mir denkt oder wie er mich einordnet. Weil ich weiß, wie meine Tante, mein Kind, weil keine Ahnung, wer jetzt in der Familie da im Grunde uns herausfordert, was er da im Grunde tut und was er handelt und was er dann anschließend wieder loslässt über mich. Dann schweige ich lieber. Ich bin jetzt nicht derjenige, bitte, da verstehe mich recht, der mich gleich wieder einen Schritt zurück mache in meiner Predigt, der dann sagt, Leute, ihr packt den Vorschlaghammer auf und jedes Mal, wenn irgendwas passiert in der Familie oder in einem Arbeitsplatz und dann hat das Wort Gottes raus und schlag mal richtig rein. Das möchte ich damit nicht gesagt haben. Ja, obwohl ich gleichzeitig natürlich das, was ich gerade eben gesagt hatte, wieder etwas kleiner mache. Ich weiß es. Ja, aber ich habe in meinem Leben schon zu viel erfahren, ja, dass man das Wort Gottes auch wirklich missbrauchen kann als Hammer gegen irgendjemand und das Ergebnis war meistens nicht das Positive, sondern meistens war das Ergebnis das total Negative. Das Kontra, dass die anderen auch den Vorschlaghammer ausgepackt haben und dann hat man ja das dementsprechend gespürt. Ich glaube nicht, dass das ein Zeugnis ist. Also es ist schwierig, es ist nicht einfach. Und trotzdem erlebe ich mich und ich glaube, das erleben wir alle, dass wir den Mut nicht haben, die der Josef hier an dieser Stelle hatte. Etwas zu sagen, was Gott uns gezeigt hat durch sein Wort, durch andere Gemeinschaft, durch vielleicht sogar einen Traum wie beim Josef und hat es uns deutlich gemacht, dass das jetzt dran ist und ich schweige und ich sage nichts. Josef hat den Mund aufgemacht. Bin ich bereit, das Richtige zu sagen? Aber nochmal zurück zu dem Rechts Josef und Jesus. Was war dann mit diesem besonderen Sohn Gottes, des Vaters? Diesem eingeborenen Sohn? Was war dann mit diesem Sohn, der von den Juden damals nicht anerkannt wurde, obwohl Gott so viel vorbereitet hatte und so viel auf ihn hingewiesen hatte? Und sie haben ihn abgelehnt und sie wollten ihn nicht. Das konnte der Weg nicht sein. Und Jesus wusste, was ihn erwartet. Und so näher es zu seinem Ende kam, umso deutlicher wird es auch in der Bibel, dass er es wusste. Und was hat Jesus getan? Er hat wie Josef den Mund aufgemacht und hat davon geredet, dass er der König der Juden sein wird oder ist. Er hat davon geredet, dass sich alle Welt vor ihm beugen werden. Und dass alle am Ende anerkennen müssen, dass er der Herr ist über diese Welt, über Leben und Tod. Er war bereit zu sprechen und die Konsequenz zu tragen. Als sie nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug. Und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer. und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaeliten von Gilead daher, deren Kamele trugen Tabakanat, Balsam, Ladanum, und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut vergießen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist verschwunden. Und ich, wo soll ich hin? Sie aber nahmen Josef Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten, an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, passiert. Josef kommt mal wieder zum Spionieren, zum Bericht abgeben zu Hause, kommt mal wieder zu Besuch zu seinen Brüdern, die schwer arbeiten müssen. Ja, der Lieblingssohn des Vaters kommt. Und die Brüder wollen ihn loswerden. Sie hassen ihn dermaßen tief, dass nur noch ein Ausweg zählen kann. Und er ist letztlich, er muss sterben. Und dann kommt dieser eine, Ruben, der will ihn retten. Aber irgendwie klappt das nicht. Er ist nicht im rechten Moment, am rechten Ort. Und am Ende ist er doch weg. Er ist nicht umgebracht, er wird verkauft. Er wird verkauft letztlich nach Ägypten. Sie verkaufen ihn an die Ismaeliten und die Ismaeliten verkaufen ihn dann nach Ägypten. Auch da ist wahrscheinlich wenig zu lernen. Also wenn ihr ein Problem in der Familie habt, Familie Graf, da vorne sitzt er ja in der ersten Reihe. Ja, ist gerade, weil er da vorne sitzt. Ja, es ist ja selten, dass er da vorne in der ersten Reihe sitzt. Normalerweise sitzt er immer da hinten, gell? Das macht auch nie mehr wieder, gell? Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das ist vorbei jetzt hier in der ersten Reihe. Genau. Aber es geht ja um die Kinder. Wenn ihr Krach habt, ne, dann könnt ihr das so lösen, ne? Dann müsst ihr einfach einen davon hier verkaufen. Irgendwie müsst ihr loswerden. Dann habt ihr wieder Frieden in der Familie. So läuft das gut. Ja, ihr merkt, da kann man nichts lernen. Das funktioniert nicht. Ja. Und da merken wir, wie schwierig die Josef-Geschichte ist, wirklich was rauszunehmen. Auch von dem Ruben an dieser Stelle kann man nichts lernen. Ja, Ruben, wenn du wirklich deinen Sohn, deinen Bruder retten willst, dann musst du auch schon Butter bei die Fisch machen. Dann musst du da sein. Ja, da musst du wirklich dich durchsetzen. Da kannst du nicht einfach nur nachgeben und dann plötzlich feststellen, dass es zu spät war und weinen. Auch das ist schlecht zu lernen. Ja. Aber was wir sehen können, ist wieder Josef und Jesus. Wenn ein Unschuldiger leiden muss. Der Josef hatte von sich aus nichts Falsches getan. Außer vielleicht die Träume. Nee, auch das haben wir ja gesagt, war nichts Falsches. Er hat ja nur gesagt, was Gott ihm aufgetragen hatte, was Gott ihm gezeigt hatte. Er war mutig, er war herausfordernd. Aber er hatte nichts Falsches getan. Er hatte nicht gelogen. Er hat ja nicht irgendwo was gesagt, was nicht rechtens war. Sondern er hat genau das gesagt, was Gott ihm in den Mund gelegt hatte oder in den Traum gezeigt hatte. Also der Josef hatte letztlich nicht wirklich was Falsches getan. Lassen wir es wirklich weg. Hatte nichts Falsches getan. Derjenige, wenn überhaupt er was Falsches getan hat, war der Vater, der ihn bevorzugt hatte, menschlich gesprochen bevorzugt hatte. Ja, aber auch da, ob er wirklich was Falsches getan hat, es war ein besonderes Geschenk. Es war menschlich nicht mehr zu erwarten, dass da ein Kind kommt. Aber dieser Unschuldige, er muss unendlich viel leiden. Er muss leiden, um später etwas zu werden. Und nur durch den Weg des Leidens konnte Josef später zu dem werden, zu dem er bestimmt war. Der Retter, der König, derjenige, vor dem sich alle verneigen, um letztlich Gutes zu bewirken. Eine Frage, die an der Stelle ich mich gefragt habe, wie ist das mit meiner Bereitschaft für Leid? Bin ich bereit zu leiden? Sind wir bereit zu leiden? Als Person? Als Gemeinde? Diese Antwort muss man genau überlegen. Ich würde sagen, im ersten Moment sagen wir natürlich ja, für Jesus zu leiden, ja. Und im zweiten Moment muss man vielleicht sagen, ja, doch nicht so. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht, wenn überhaupt, in bestimmten Maße. Aber bin ich bereit zu leiden oder suche ich nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes? Aber als Nachfolger Jesu, glaube ich, sollten wir bereit sein zu leiden. Im Jetzt, was wir vorhin schon hatten, indem wir auch mal was sagen und auch bereit sind, das Wort Gottes zu verkünden, zu bezeugen, Jesus zu bezeugen, Gott zu bezeugen, auch mit den Konsequenzen, die ich vielleicht rechnen muss oder einrechnen muss. Aber als Christ, als Gemeinde Jesus, sollten wir bereit sein zum Leiden, denn die Bibel spricht davon, dass wir leiden werden und müssen. Und die Bibel spricht in einer Eindeutigkeit davon, dass sogar wenn die Tage nicht gekürzt werden, irgendwann einmal es wahrscheinlich da keiner durchschafft und keiner wirklich dranbleibt und keiner wirklich durchhält. So stark und so schwer ist an verschiedenen Stellen unserer Erde schon das Leid und dann wird dieses Leid auch über die Gemeinde hereinbrechen. Bin ich vorbereitet auf Leid? Bin ich bereit, den Weg der Nachfolge zu gehen? Sind wir als Gemeinde vorbereitet, zugerüstet, ausgerüstet? Stärken wir uns gegenseitig darin, dass wir diesen Weg auch ertragen können, wenn Gott ihn über uns hereinbrechen lässt? Und wie weit das weg ist, weiß keiner von uns hier in Europa. Das kann schnell gehen, das kann aber noch länger dauern. Ich bin der Letzte, der das weiß. Jesus war bereit zum Leiden. Und wenn ich das Neue Testament an verschiedenen Stellen richtig interpretiere, hatte Jesus gewusst, was auf ihn zukommt. Im Gegensatz zu Josef, der wusste das nicht. Ich glaube nicht, dass der Josef sich das wirklich überlegt hat, dass seine Brüder so brutal sind und ihn verkaufen oder vielleicht noch töten wollen. Dass es so schlimm sein kann, dieser Hass, glaube ich jetzt nicht, dass der Josef sich das vorgestellt hat. Aber Jesus wusste das, den Weg, den er gehen wird. Er wusste, dass er verraten wird. Er wusste, dass er verkauft wird. Für ein paar Silberlinge. Und er war bereit, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir und zu mir, diesen Weg zu gehen. Diese Geschichte des Josef beginnt eigenartig. Dieser Vater mit seinem besonderen Sohn. Dieser Sohn, der natürlich Neid empfängt, der nicht geliebt wird von seinen Brüdern, der trotzdem aber bereit ist, das zu sagen, was Gott ihm gesagt hat und es auszudrücken, obwohl er zu erwarten hatte, dass die Liebe nicht größer wird, sondern dass der Hass größer wird. Und dieser Sohn, dieser Josef, musste leiden, wurde nach Ägypten verkauft, ein Symbol für die Gottesferne. Wenn man daran denkt, wo das Volk Gottes erlöst wurde daraus. Er wurde nach Ägypten verkauft. Wir merken, der Bezug von Josef auf uns ist nicht immer einfach und manchmal herausfordernd. Und trotzdem, wenn wir die Geschichte des Josef nicht hätten, könnten wir das eine oder andere von Jesus nicht richtig einordnen. Und andersrum gesagt, wenn wir die Geschichte von Jesus nicht verstehen und wahrnehmen, können wir die Geschichte Josef nicht verstehen. Denn Josef ist die Vorschattung von dem, was wir in Jesus haben. Josef hat in einem gewissen Maße, in einem gewissen beschränkten Maße angedeutet, was einmal in Jesus den Höhepunkt, die Vollendung, das Zentrum im Grunde findet. An Josef können wir bestimmte Dinge festmachen, erleben, verstehen, die Jesus für uns bewirkt hat. Und nur in diesem Zusammenspiel, in dieser Brücke, die wir schlagen müssen, können wir letztlich die Geschichte Josef für uns einordnen. Sonst bleibt diese Geschichte ein Ministerium. Eine Geschichte, die wir in der Jungschar erzählen bekommen, aber nie wirklich verstehen, was Gott dann wirklich da getan hat. Also ich habe es jedenfalls nie verstanden, sind wir ehrlich. Dieser schreckliche Gott, der dazu lässt, dass dieser Josef verkauft wird. Und dann irgendwann einmal später was Gutes draus macht. Ja, erst wird er verkauft und dann muss er das Ganze im Gefängnis noch erleben. Und dann irgendwann aber am Ende, ja, dieser arme Kerl. Was ist denn das für ein Gott? Aber wenn ich jetzt plötzlich Jesus in Josef oder Josef in Jesus, egal wie er um die Brücke jetzt begeht, im Grunde sehe, dann plötzlich macht es Sinn. In Josef konnten die Menschen im Alten Testament erkennen, was Errettung, was Erlösung bedeutet. Und wir haben die Vollendung dann in Jesus. Und mich macht sowas immer wieder froh. Froh über das Wirken Gottes. Froh, dass Gott das so geschafft hat, dass in der Geschichte, und das ist ja mehr noch wie Josef, das ist ja nur eine Geschichte, in dieser Geschichte des Alten Testamentes, in der Geschichte seines Volkes, ja, Dinge vorbereitet, zubereitet, angedeutet werden, die letztlich in Jesus oder dann im Himmel, je nachdem, wie weit man dann die Brücke schlägt, im Grunde die Vollendung finden. Wie das nicht einfach nur passiert ist. Und dann, das macht mich froh und dankbar, dass ich so einen großen Gott habe, der das alles so wunderbar zubereitet, vorbereitet hat, dass die Menschen das damals verstehen gekonnt hätten, und dass es wir heute verstehen können, aber dass ich auch einen Gott habe, der bis ins Detail alles in der Hand hat. Und alles letztlich zu seinem Guten wirkt und bewirkt. Und wenn wir das heute mitnehmen, dann wäre das schon mal sehr, sehr viel. Und dann wollen wir nächsten Sonntag in Heidenheim da ein Stück weitergehen in der Geschichte des Josef. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine Bibel. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für dein Wirken im Alten Testament. Und da ist ja vieles drin, was wir nicht so eindeutig einordnen können. Was, wenn wir es alleine nehmen, oft so gar keinen menschlichen Sinn macht. Wo man dann auch wirklich ins Fragen und ins Zweifeln kommt. Was bist du für ein Gott? Und wie kannst du nur das zulassen? Wie kannst du nur sowas tun? Habe Dank dafür, dass du uns auch die Augen öffnest, dass du im Alten Testament in vielen, vielen Stellen angedeutet, vorgedeutet hast, was letztlich in Jesus uns dann in der Vollendung begegnet. Habe Dank, dass du Jesus Christus geschickt hast, deinen eingeborenen Sohn. Habe Dank, dass Jesus bereit war, diesen Weg zu gehen, Zeuge zu sein in dieser Welt, die ihn gehasst hat, wo er wusste, was ihn erwartet. Und habe Dank, dass Jesus gelitten hat für mich, für uns, um das zu werden, wovon wir alle leben. Unser Erlöser, unser Erretter. Lass uns immer wieder neu Dinge erkennen in der Bibel. Öffne uns dein Wort. Lass uns miteinander uns festmachen an dir, der über der Geschichte steht, der in die Geschichte schreibt, der Geschichte macht. Herr, und schenke auch, dass wir unser Leben in diese große Hand fallen lassen dürfen. Dass auch du da bist. Und dass auch du uns hältst. Amen.